In dieser Folge erfahrt ihr, was sich hinter dem Begriff Impact Investing verbirgt, warum es so wichtig ist, Frauen zu fördern und auf welchen Ebenen sich das auswirkt. Nämlich nicht nur für die Frau an sich, sondern auch für lokale Gemeinschaften und für ganze Familien. Und welche Herausforderungen es am Markt für nachhaltige Geldanlagen gibt.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talk-Gästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
Hi und herzlich willkommen. Ich bin Sina von Eukokredit und heute spreche ich mit Katharina von GLS Investments und mit Jessica, Geschäftsführerin von Eukokredit, darüber, wie Frauen durch nachhaltiges Investieren gestärkt werden können. Die GLS und Eukokredit arbeiten übrigens schon seit ungefähr 20 Jahren zusammen. Herzliche Einladung an der Stelle noch zu einer gemeinsamen Veranstaltung von Eukokredit und GLS Investments am 10. September. Und mit dem Code NORANDINO bei der Anmeldung bekommt ihr ein Kochbuch on top mit dazu zu eurer Anmeldung. Und Katharina und Jessica sitzen heute mit mir im Studio in Köln. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Wollt ihr euch denn einmal kurz vorstellen?
Ja, total gerne. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Du hast ja schon gesagt, ich heiße Katharina. Ich arbeite jetzt seit gut 2 Jahren bei der GLS Investments als Nachhaltigkeitsanalystin und bin da insbesondere für die sozial-ökologische Ausrichtung unseres Mikrofinanzfonds verantwortlich.
Und ich bin Jessica. Ich bin seit 4 Jahren bei Eukokredit Deutschland tätig und mittlerweile in der Geschäftsführung. Und davor war ich knapp 8 Jahre bei einem Asset Manager, auch im Bereich Impact Investing, und bin eher zufällig da reingeraten. Ich bin ja eigentlich Geisteswissenschaftlerin, aber fand das Feld total spannend, interessant und war dann auch recht schnell überzeugt von der Sache, von der Wirkung. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man mehr Menschen davon überzeugen, ihr Geld nachhaltig und wirkungsorientiert anzulegen, und bin deshalb dann zu Eukokredit gewechselt.
Super. Möchtest du noch kurz in einem Satz sagen oder zwei auch gerne, was Eukokredit eigentlich so macht?
Eukokredit ist eine internationale Entwicklungsgenossenschaft. Wir finanzieren mit Geld von Privatanlegern und auch Geldern von Organisationen und institutionellen Anlegern. Finanzieren wir Sozialunternehmen im globalen Süden, also in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und Eukokredit ist als Genossenschaft schon 50 Jahre aktiv im Impact Investing, also eine tolle Erfolgsgeschichte.
Cool, ja, die GLS ist da, glaube ich, ähnlich lang unterwegs. Katharina, magst du noch einmal kurz sagen, was GLS Investments macht?
Ja, total gerne. Da fange ich vielleicht erstmal bei der GLS Bank an, die vielleicht ein paar mehr Menschen schon ein Begriff ist. Die GLS Bank ist dieses Jahr 50 Jahre geworden, ist damit die älteste Nachhaltigkeitsbank in Deutschland, und die GLS Investments ist 100%ige Tochter der GLS Bank. Wir entwickeln nachhaltige Fondskonzepte und betreuen diese dann unter sozialen, ökologischen und auch ökonomischen Gesichtspunkten. Und mit unseren Fonds investieren wir in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und die nachhaltige Entwicklung fördern. Und wir sind damit weltweit tätig mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Also es gibt beispielsweise einen Fonds, der legt einen Fokus auf Klima oder die Stärkung von Kinderrechten oder auch die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Oder eben auch auf Mikrofinanz. Und heute wollen wir insbesondere darüber sprechen, beziehungsweise unsere Aktivitäten im sogenannten globalen Süden, also in Ländern, die im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kontext gegenüber anderen Ländern benachteiligt sind.
Ja, da hört man, es gibt einige Überschneidungen zwischen Eukokredit und GLS, auch GLS Investments natürlich. Es ist ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten, und zwar durch Impact Investing weltweit soziale Standards zu erhöhen und dabei auch ökologische Grenzen zu wahren. Und ein gemeinsames Fokusthema von uns beiden ist ja auch Female Empowerment. Warum ist denn Female Empowerment besonders wichtig für Eukokredit und GLS?
Genau, es ist ja noch immer so, dass eine ökonomische und gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen besteht in ja, eigentlich allen Regionen weltweit und dass eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Wirtschaftsleben nicht gegeben ist. Und das schließt eben auch den Zugang zu Finanzdienstleistungen mit ein. Also wenn wir jetzt nochmal in den globalen Süden schauen, dann haben fast ein Drittel der Frauen, die dort leben, keinen Zugang, keinen Zugriff auf finanzielle Dienstleistungen.
Das ist total interessant, dass du das erwähnst, weil kürzlich hat das Weltwirtschaftsforum den Global Gender Gap Report für dieses Jahr herausgegeben. Und da messen sie eben diese Lücke zwischen den Geschlechtern und Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Und im weltweiten Durchschnitt ist diese Lücke zu 68% geschlossen. Das heißt umgekehrt, dass zwischen den Geschlechtern eben über 30% Unterschied ist. Das heißt, dass Frauen global im Durchschnitt 30% weniger gute Chancen haben und sowohl in Bereichen der politischen, der wirtschaftlichen Teilhabe, wenn es um Zugang zu Bildung geht, Gesundheit, aber eben auch Finanzen. Und das ist auch für Oikocredit eben einer der Hauptgründe, warum wir uns speziell auf Frauen fokussieren in unserer Förderung. Und 87% unserer Endkundinnen im Portfolio sind Frauen. Wir wählen ja auch unsere Partner gezielt danach aus. Und das hat ja auch ganz logische Gründe. Also die Hälfte der Bevölkerung, wenn die nicht richtig teilhaben kann, also das hat ja ganz einfach ökonomische Effekte auch. Also die können keine Arbeitsplätze schaffen. Sie können keine wirtschaftliche Teilhabe, keinen wirtschaftlichen Wert erwirtschaften. Aber sie können auch nicht in ihre Familie, in ihren Haushalt investieren. Und das ist ja nachgewiesen, dass Frauen einen größeren Teil ihres Einkommens in die Familien, auch in ihre Gemeinschaften investieren. Und deswegen stärkst du mit einer Frauenförderung auch immer die Gemeinschaften. Viel mehr als das, wenn du das nur Männern anbieten würdest.
Was uns da im Rahmen des Mikrofinanzfonds auch total wichtig ist, ist, dass wir auf der einen Seite, was du auch angesprochen hast, Endkundinnen eben gewinnen, also Frauen den Zugang zu finanziellen Dienstleistungen ermöglichen und daneben aber auch Frauen im Management, in den Mikrofinanzinstitutionen selbst stärken und dafür eine größere Repräsentation von Frauen auch sorgen.
Gibt es denn da auch irgendwie spezielle Angebote gerade für Frauen?
Ja, ein Großteil unserer Partner richtet sich ja speziell an Frauen, an weibliche Kundinnen. Das zeigt sich dann zum einen in der Strategie, im Bereich Marketing, aber auch Kommunikation, in der Ansprache, im Produktdesign, in den Beratungsleistungen. Also, dass das schon so eine Art Gender-Lens dem aufgelegt wird und auch speziell auf Bedürfnisse von Frauen eingegangen wird. Zum Beispiel sind in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern Frauen ja vor allem im informellen Sektor oder Niedriglohnsektor aktiv. Und dann dort, wie kann man die am besten erreichen? Wie spricht man die am besten an? Also auch auf einer Sprache, die verständlich ist. Und ich will bei weitem nicht sagen, dass die ungebildet sind, ne? Aber einfach, die haben viel weniger Zugang zu Bildungsmöglichkeiten in vielen Fällen und dass das berücksichtigt wird.
Wir haben vor ungefähr 2 Jahren eine Studienauftrag gegeben beim Südwind-Institut. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der zu gerechten Wirtschaftsbeziehungen forscht. Und die Studie hat gezeigt, dass es 2 wesentliche Faktoren gibt für den Erfolg von Finanzangeboten für Frauen. Das ist zum einen, dass diese finanziellen Dienstleistungen, die da angeboten werden, von nicht finanziellen Komponenten auch begleitet werden. Also dass es zusätzliche Weiterbildungsangebote gibt zum Beispiel oder auch Gesundheitsvorsorge für die Frauen. Und dass das teilweise sogar größere Effekte dann haben kann als die der eigentlichen Finanzdienstleistung.
Also ich kann das bestätigen, weil aus unserer Praxis kann ich das bestätigen. Ich denke da gerade an ein sehr schönes Projekt, was wir in Ghana durchgeführt haben, wo wir mit 5 Partnerorganisationen speziell Beraterinnen ausgebildet haben, um Frauen, weibliche Kundschaft A zu erreichen, aber auch über Finanzdienstleistungen hinaus zu beraten. Zum Thema Geschäftsführung, Business Planning, Buchhaltung, solche Themen. Und die haben sich exklusiv an Frauen gewandt und das war sehr erfolgreich. Und ich denke auch an ein Beispiel, eine Mikrofinanzorganisation bietet den Kundinnen eine Gebärmutterhalskrebsvorsorge an. Ja, und das ist so eine wunderbare Kombination von einerseits Zugang zu finanziellen Ressourcen, aber auch zu Gesundheitsvorsorge in einem Land, wo Gebärmutterhalskrebs offenbar ziemlich hohe Raten hat.
Genau, und zum anderen spielt eben für Frauen auch eine ganz große Rolle, dass sie alleine über die Angebote verfügen können, also dass sie praktisch ein alleiniges Zugriffsrecht haben, sei das jetzt aufs Konto oder aufs Sparkonto oder über den Kredit. den sie erhalten.
Gibt es dazu denn gerade vielleicht noch ein konkretes Beispiel, vielleicht gerade von GLS Investments, Katharina?
Ja, ich fand das total interessant, in dieser Studie zu lesen, dass oft die Idee ist, eben über digitale Angebote dann diesen alleinigen Zugriff sicher herzustellen. Und dass es aber sehr kontextabhängig ist, ob das dann auch so funktioniert. Beispielsweise ist es in Südasien so, dass Telefone auch ganz üblicherweise geteilt werden. Also dass da mehrere Personen ein Telefon haben, auf das sie zugreifen. Und dass in dieser Region dann Frauen auch digitale Angebote deutlich seltener nutzen. Und das zeigt eben auch nochmal, dass der Erfolg sehr stark von dem jeweiligen Kontext abhängig ist und den ja in der jeweiligen Region bestehenden Geschlechternormen.
Ihr habt jetzt beide gesagt, dass Frauen insgesamt weniger Zugang auch haben zu digitalen Medien, weniger Bildung und Co. Wie funktioniert das denn gerade? Also kommen die Frauen auf die Partnerorganisationen zu oder gehen die Partner aktiv auf die Frauen zu?
Also in meiner Erfahrung ist das schon so, dass die Partner aktiv werben. Das sind ja Finanzdienstleister, also die werben schon aktiv. Aber es passiert auch ganz viel über Mundpropaganda. Mhm. Also dass jemand eine Frau mitbekommt, meine Nachbarin, meine Freundin hat einen Kredit bekommen und konnte dadurch, ein paar Waren einkaufen und besser verkaufen. Klassisches Beispiel. Und dass es sich dann dadurch auch rumspricht.
Mhm. Ja, das kann ich total bestätigen. Ich musste da, als du das gerade gesagt hast, total an ein Beispiel denken von einer Endkundin von uns, die gesagt hat, sie ist auf das Institut aufmerksam geworden, weil sich da auf dem Marktplatz eine Gruppe von Frauen versammelt hat. Und die haben eben sie dann auch angesprochen. Das heißt, das ist genau diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ihr das erklärt. Und ja, dann ist sie ziemlich schnell Teil dieser Gruppe auch geworden von Frauen bzw. von Kundinnen des Instituts.
Sehr schön. Das heißt, gerade bei den Programmen, speziell auch für Frauen, ist es auch oft so, dass dann in Gemeinschaften viel passiert, also dass die Frauen sich auch untereinander austauschen können.
Ja, vor allem, wenn es um so Gruppenkredite geht. Also es gibt ja in der Mikrofinanzierung ganz klassisch dieses Modell der Gruppenkredite, wo eine Gruppe von 5 bis 10, 15 Frauen oft gegenseitig bürgt füreinander. Und die haben relativ kleine Kreditgrößen, also es ist wirklich sehr klassische Mikrofinanzierung. Demgegenüber die individuelle Kreditvergabe, das dann auch in höhere Kreditgrößen geht. Aber auch da gibt es häufig, eben weil die, das sind ja oft auch enge Gemeinschaften oder lokale Gemeinschaften, die eng miteinander verbunden sind, also dass da schon auch viel Austausch passiert.
Habt ihr denn ganz konkret ein Beispiel für mich von einer Frau, die jetzt unterstützt wurde durch EukoCredit oder auch GLS Investments und wie sich ihr Leben dadurch verändert hat?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, die wir beide kennen und die irgendwie auch unseren Arbeitstag oft bereichern und uns irgendwie motivieren. Ja, also ein Beispiel, was mir jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit begegnet ist und seitdem so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, das Beispiel von Daisy. Also sie heißt Daisy Catalina Galtan und ist eben Kundin von Promujer. Das ist ein Mikrofinanzinstitut in Nicaragua. Und ich finde, da wird eigentlich der Fokus des Instituts auch schon direkt beim Namen klar, weil Promujer eben übersetzt für die Frau heißt. Das zeigt direkt, dass sich dieses Institut auf Frauen als Zielgruppe fokussiert und konzentriert und eben zum Ziel hat, die finanzielle Unabhängigkeit von Unternehmerinnen zu stärken. Und bei Daisy war es jetzt so, dass sie vor einigen Jahren ihr Bäckereigeschäft eröffnet hat. Und sie hat eben damals zu Anfang von Promujer einen kleinen Kredit bekommen, der war so umgerechnet ungefähr 130 Euro hoch und hat dann damit ihre erste Ausstattung gekauft beziehungsweise Zutaten, hat sich einen Ofen geliehen und dann eben angefangen zu backen und die Bäckereiprodukte zu verkaufen. Und inzwischen, nach ein paar Jahren, ist es jetzt so, dass sie weitere Kredite erhalten hat, die dann auch teilweise höher sind, dass sie sich einen eigenen größeren Ofen auch kaufen konnte und mittlerweile sogar 3 MitarbeiterInnen beschäftigt. Und das finde ich total schön zu sehen, weil sie ihr Unternehmen so weiterentwickelt hat, dass sie jetzt auch anderen Menschen einen Mehrwert, einen Arbeitsplatz bieten kann.
Vielen Dank. Gibt's von EukoCredit gibt es bestimmt auch die ein oder andere Geschichte. Ich kann da später auch gleich noch eine dazu beitragen, weil ich ja bei der Studienreise in Indien mit dabei sein durfte. Aber Jessica, du hast bestimmt auch noch ein Beispiel für mich.
Ja, Indien ist ein gutes Stichwort. Da hatte mich zuletzt sehr beeindruckt die Landwirtin, die mithilfe dieser solarbetriebenen Wasserpumpe ihre Erntezeit um 3 Monate verlängern konnte. dadurch ihr Einkommen steigern konnte und damit auch mehr in die Bildung ihrer Kinder investieren konnte. Und dass sie jetzt bald eine App nutzen wird, mit der sie diese Wasserpumpe auch fernsteuern kann, um sich die weiten Wege auf das Feld zu sparen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also einfach diese digitale technologische Fortschritt da auf dem Land in Westindien. Das hat mich sehr beeindruckt. Oder auch die Geschichte von einer jungen Frau in Sambia, die hatte zuerst so ein Mini-Catering von zu Hause aus gemacht und hat das dann erstmal selbstständig in ein kleines Café umgewandelt. Und als es dann aber darum ging, die nächstgrößere Investition zu tätigen, um ein Restaurant zu gründen, ist sie eben auf Ablehnung gestoßen, ne, bei allen Banken, die sie angesprochen hat. Und ist dann aufmerksam geworden auf eine Partnerorganisation von uns, Financial Entrepreneurs. Und die haben ihr dann den ersten Kredit gegeben. Und mittlerweile hat sie ihr Restaurant, beschäftigt 32 Menschen. Ja? Und das ist so beeindruckend. Und ähnlich wie bei dir mit der Bäckerei hat mich das, glaube ich, so auch fasziniert, weil ich selber länger in der Gastronomie gearbeitet habe und weiß, wie viel Arbeit, wie anstrengend das ist. Und das aufzubauen, auch so ein Team zu führen und immer präsent zu sein und die ganze Logistik, die dahinter steckt. Und wow, ja.
Ist total schön. Also ich war ja auch in Indien eben bei der Studienreise und konnte auch mit eigenen Augen die Wirkung sehen, die die Geldanlage von Eukocredit schafft. Und das war total faszinierend. Ich habe unsere Partnerorganisation Kinara Capital kennengelernt. Und dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge auf Englisch mit Hardika Shah, der Geschäftsführerin davon. Und durfte dann auch Manjula Tee kennenlernen. Und gerade Manjula Tee war 10 Jahre lang als Schneiderin in Bangalore in einem größeren Betrieb tätig. Und der Besitzer vor Ort, der kam eigentlich nie in die Firma. Also die Frauen, überwiegend Frauen, haben dort regelmäßig genäht und das war alles sehr anonym. Und dann hat sie sich gedacht, ach, ich möchte irgendwie mein eigenes Business aufmachen. Ich möchte nicht, dass das so anonym ist. Ich möchte das alles irgendwie näher haben, familiärer haben. Und vor allem möchte ich Frauen bei mir beschäftigen. Und dann hat sie ihren eigenen Schneiderbetrieb aufgemacht, Chandan Creation, und hat dort mittlerweile 13 weibliche Angestellte tatsächlich, 2 Männer vor Ort. Und hat dann auch als Kinara Capital, da war das nämlich auch so, dass Kinara Capital quasi vor Ort zu ihr kam und sich vorgestellt hat. Und sie hat beschlossen, es ist Zeit für einen Kredit, um ihr Unternehmen zu erweitern und 10 weitere Arbeitnehmerinnen einzustellen. Und außerdem träumt sie von einer Knopfmaschine. Genau, das ist ganz nett. Wir waren vor Ort dann auch und das Thema ist, sie kann fast alles selber abwickeln, aber sie muss die Hemden danach extern auslagern, um die Knöpfe anzubringen, weil ihr eben diese Knopfmaschine fehlt. Und wenn sie diese Knopfmaschine hat, kann sie wirklich alle Arbeitsschritte selber abwickeln. Und das war total schön auch zu sehen, wie passioniert sie darüber gesprochen hat, wie die Stimmung auch war. Es war wirklich sehr familiär. Die Frauen haben sich gefreut, dass wir da waren, auch die 2 Männer. Und das war total toll, stark. Das mit eigenen Augen einfach auch zu sehen und zu spüren.
Wow, ja, das ist total bewundernswert, dann, was die Frauen da, ja, was die realisieren, was die verwirklichen für sich und auch für ihre Familie.
Genau, wie Jessica vorhin gesagt hat, das ist ja ganz oft auch ein Hebel, der eben nicht nur die Frauen empowert, sondern das Geld fließt ja ganz oft in die Familien. Habt ihr da irgendwie auch konkrete Beispiele oder Zahlen für mich?
Es gibt Studien, die das nachweisen, dass ein Großteil dann des Einkommens in die Familie oder Haushalt reinvestiert wird. Aber die Zahlen habe ich jetzt leider nicht parat.
Gibt es denn auch ein Feld, in dem Eukocredit und GLS Investments ganz konkret gemeinsam Wirkung erzielen?
Wir haben Eukocredit und die GLS verbindet ja eine sehr langjährige Partnerschaft, die wir auch sehr schätzen. Und es ist so, dass wir derzeit jetzt kein direktes gemeinsames Projekt in einer Region haben, aber dass wir eben immer wieder feststellen und sehen, dass wir gemeinsame Partnerinstitutionen haben.
Also ich finde das auch total schön zu sehen, wenn wenn wir gleiche Partner haben, zum Beispiel Promujer, weil das zeigt, dass wir die gleichen Werte verfolgen, ähnliche Ziele verfolgen. Und ich weiß, wir haben auch diverse andere Partner, auch im Agrarbereich, in Peru, kleine Agrargenossenschaften. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, dass wir mit vereinten Kräften für dieselbe Sache uns einsetzen.
Wir sprechen ja jetzt immer von Partnerorganisationen. Was genau bedeutet das denn in der Umsetzung? Also wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Partnern?
Bei Eukocredit arbeiten wir aktuell mit 540 Partnerorganisationen im globalen Süden zusammen und das sind alles sorgfältig ausgewählte Partnerorganisationen. Das ist ein langer Prozess, bis es zu einer Partnerschaft kommt. Das Wichtigste ist für uns, dass unsere Partner unsere sozialen Werte und Ziele teilen. Das ist die Grundlage für jede Zusammenarbeit. Und dann werden diese Partner auch sehr sorgfältig geprüft auf Environmental Social Governance, also Umweltaspekte, soziale Aspekte, aber auch Bereiche der Unternehmensführung. Du sprachst es vorhin an, Katharina, wie viel Prozent Frauen sind im Management, in der Führungsebene? Gibt es eine Antidiskriminierungspolicy oder im sozialen Bereich? Wie hoch sind die Kreditrückzahlungsquoten? Was ist ein fairer Zinssatz? Wie transparent ist die Preispolitik? Also wie stark ist der Kundenschutz implementiert oder institutionalisiert? Diese Sachen werden alle geprüft. Das ist einmal auf dieser ESG-Seite. Und dann haben wir eine sogenannte Project Viability Risk Scorecard. Da geht es eher um die finanzielle Tragfähigkeit. Der Partner muss ja auch finanziell nachhaltig arbeiten, unter anderem auch, um den Kredit rückzahlen zu können, aber auch, um unseren Kredit kanalisieren zu können an die Klein- und Kleinstunternehmer vor Ort. Das wird auf der Seite geprüft. Da geht es vor allem um Systeme, Prozesse, Kapazitäten, Teams. Da reden wir auch mit dem Management und wir besuchen die Dienststellen vor Ort, auf dem Land, gucken uns die Kreditakten auch an. Das ist alles ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, aber das lohnt sich. Wir haben ja viele langjährige Partner bei Eukocredit und wir werden, nachdem eine Partnerschaft dann abgeschlossen ist, wird dieses auch fortgesetzt durch das regelmäßige Monitoring. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns oder beim Impact Investing generell, die Messung der Wirkung, die Nachverfolgung des Investments.
Magst du dazu, Jessica, direkt mal noch kurz sagen, wie man das dann misst, ob und inwiefern Wirkung erzielt wird?
Also ich kann sagen, wie wir es bei Eukocredit machen. Wir machen das einmal auf der Partnerebene und auch da ist die Grundlage unsere ESG Scorecard. Also zu Beginn einer Projektpartnerschaft oder einer Partnerschaft werden bestimmte Werte ermittelt in diesen Kriterien, Environmental Social Governance. Und über den Zeitraum der Partnerschaft wird das dann immer wieder überprüft. Also wir haben ja auch Mitarbeitende vor Ort in den Länderbüros, die sind regelmäßig vor Ort. Es werden regelmäßig Gespräche geprüft, die Portfoliozahlen werden geprüft. Und so kann man dann auch Entwicklungen nachverfolgen, sowohl positiver als auch negativer Art. Und wenn sich da mal etwas entweder negativ entwickelt oder nicht so stark positiv entwickelt, wie wir das gerne sehen würden oder wie es auch vereinbart war, dann greifen wir da auch ein, unterstützend und bieten Beratung und Schulung an. Oder zunächst mal ein Gespräch mit dem Management, um zu schauen, woran liegt das, wie können wir unterstützen. Das ist auf Ebene der Partner und dann auf Ebene der Endkundinnen, wo die eigentliche Wirkung erzielt wird, da führen wir Endkundenstudien durch. Und auch das eine sehr umfangreiche Arbeit. Wir haben da ein eigenes Team bei Eukocredit auch, die sich damit beschäftigen. Und letztes Jahr haben wir, ich glaube, über 40.000 Endkundinnen und Endkunden in 15 Ländern befragt. Und das ist ein Schatz an qualitativem Feedback, also sowohl für uns, um zu wissen, wir tun das Richtige, aber auch für unsere Partnerorganisationen, die auch Informationen und Einblicke dazu erhalten und dementsprechend dann auch ihre Dienstleistung nochmal verbessern können.
Wie ist das bei GLS, Katharina? Magst du noch einmal über Partner bei euch sprechen?
Ja, klar, total gerne. Also bei uns sind Partnerinstitutionen im Rahmen des Mikrofinanzfonds hauptsächlich Mikrofinanzinstitute. Wir arbeiten da mit unserem Fondspartner zusammen. Das ist die Frankfurt School Impact Finance, die vor Ort vertreten ist und auch in einem sehr engen, kontinuierlichen Austausch mit den Mikrofinanzinstituten. Und dieser Fondspartner, der kümmert sich eben um alle Tätigkeiten von der ersten Kontaktaufnahme mit den Mikrofinanzinstituten bis dann zur finalen Rückzahlung der Kredite. Die haben Menschen, die sich sehr gut mit den lokalen Gegebenheiten vor Ort auskennen, die dann auch die Mikrofinanzinstitute besuchen, sich da ein ganz genaues Bild machen von den Instituten, aber auch von den Angeboten. Und das kann dann bei einer neuen Kontaktaufnahme auch durchaus mehrere Monate dauern, also von der Kontaktanbahnung bis dann wirklich zur Kreditvergabe. Wir arbeiten natürlich auch, und du hast es gerade auch gesagt, dass Eukocredit sehr viel Wert auf langjährige Partnerschaften legt. Das ist uns auch total wichtig. Also mit einigen Instituten sind wir seit Auflage des Fonds in Verbindung oder in einer Geschäftsbeziehung. Aber es kommen natürlich auch immer wieder neue Institute hinzu, an die wir dann Kredite vergeben. Mhm. Genau, und was wir als GLS Investments machen, ist dann insbesondere die sozial-ökologischen Kriterien, die wir aufstellen, dann eben auch zu überwachen und kontinuierlich zu überprüfen und das Konzept des Fonds weiterzuentwickeln. Also da ist ganz klar der Kundenschutz im Vordergrund, dass wir da darauf achten, bei jeder Kreditvergabe, dass eben die EndkundInnen nicht geschädigt werden. Zu den Ausschlusskriterien gehört beispielsweise Zwangs- und Kinderarbeit oder eben auch ein mangelndes Engagement der Mikrofinanzinstitute für Kundenschutz. Und Ausschlusskriterien bedeutet eben, dass sobald ein Institut eines oder mehrere dieser Kriterien verletzt, dass es dann auch nicht mehr für eine Kreditvergabe in Frage kommt. Also dann ist ziemlich schnell ein Punkt in der Prüfung da, an dem wir dann gar nicht weiter uns das Institut anschauen, sondern dann sagen, okay, das stimmt eben nicht mit unseren Werten überein und das kommt für uns nicht in Frage. Was uns darüber hinaus aber dann auch fast noch wichtiger ist, sage ich mal, sind die Positivkriterien, weil das Themen und Bereiche sind, die wir aktiv fördern und stärken wollen, also in die wir aktiv reingehen möchten. Und das sind Bereiche, die eine nachhaltige Entwicklung fördern. Und jetzt im Kontext von Mikrofinanz ist das beispielsweise eben die Stärkung von Frauen oder der Zugang für Frauen.
Ja, genau. Und es sind ja diese Positivkriterien, die auch Impact Investing differenzieren von anderen Investmentstrategien. Also, dass diese Wirkung, diese positive Wirkung beabsichtigt ist, dass sie kein Nebenprodukt ist, ne? kein Zufallsprodukt, sondern wirklich im Zentrum der gesamten Investmentstrategie steht.
Ihr habt jetzt auch gerade so ein bisschen angerissen, das Thema der Kriterien auch für Partnerorganisationen und was ist, wenn die nicht eingehalten sind. Na, Katharina, du hast gerade gesagt, wenn man das schon am Anfang feststellt, dann verabschiedet ihr euch da recht schnell. Wie sieht das aus? Und wie sieht das aus, wenn man einen Partner hat, mit dem man zusammenarbeitet und dann doch aber irgendwie merkt, nee, irgendwie passt das nicht mehr. Wie beendet man so eine Zusammenarbeit?
Naja, im Prinzip, wenn so ein Ausschlusskriterium verletzt wird, das hatten wir ja beide eigentlich eben gesagt, dass der Prozess dieser Prüfung bei so einer Kontaktaufnahme mit einem Partnerinstitut, dass das ein sehr langer, sage ich mal, Wochen, Monate langer Prozess sein kann. Und wenn man dann eben feststellt, dass dann in unserem Fall jetzt ein Ausschlusskriterium verletzt wird, dann würden wir darauf hinweisen und darüber auch sprechen und schauen, wie gravierend das ist und ob das Institut das sozusagen auch sieht und vielleicht auch wir das Institut sogar auch dazu bewegen können, seine Aktivitäten dahingehend zu ändern. Beispielsweise im Fall von mangelndem Engagement für Kundenschutz ist unser Fondspartner da schon sehr aktiv, das jeweilige Institut dann auch darauf aufmerksam zu machen und zu gucken, ob es nicht Lösungen gibt, dass sie eben den Kundenschutz ausbauen, dass sie sich da verbessern, stärker werden. Und wenn da aber keine Einsicht sozusagen von Seiten des Mikrofinanzinstituts kommt, dann ist auf jeden Fall sozusagen der letzte Schritt dann eben auch den Kontakt abzubrechen oder zumindest für den Moment zu sagen, okay, das kommt aber jetzt derzeit unter den Voraussetzungen für eine Kreditvergabe nicht in Frage.
Jessica, wie war das jetzt gerade? Also es gibt ja bestimmt den einen oder anderen Partner, Partnerorganisation, mit der man mal die Zusammenarbeit beendet hat oder beenden musste. Wie läuft dann sowas ab?
Das ist tatsächlich auch ein schwieriger Prozess, ne? Weil es erfordert dann auch wirklich Feingefühl von den jeweiligen Betreuern, also aus dem Investmentteam, die Institution gut kennen. Also wenn dann ein Missstand festgestellt wird, ne, dann muss erstmal ein Gespräch natürlich geführt werden mit dem Management, darauf hingewiesen, wir haben das und das festgestellt, ne, was sind die Ursachen, also da erstmal ins Gespräch zu gehen, um zu gucken, okay, ist das denen schon bekannt? Tun Sie etwas? Wollen Sie etwas tun oder ignorieren Sie das? Und in den meisten Fällen war es eigentlich so, dass da eine große Offenheit, manchmal auch eine Dankbarkeit für einen Hinweis war. In der Regel war das Thema schon bekannt und es war dann eher die Frage, wie können wir unterstützen, so wie du das auch gerade beschrieben hast, Katharina, wie können wir unterstützen, eine bestimmte Schwachstelle auszubauen oder zu fördern, anzugehen. Ja, also sei es, häufig ist das im Bereich Risikomanagement, wenn wir feststellen, die Portfolioqualität wird schlechter, was ist da los, woran liegt das? Ne? Und dann kann es sein, okay, vielleicht brauchen die Kreditsachbearbeiter doch nochmal eine Schulung, vielleicht brauchen aber auch die Endkundin nochmal eine Schulung zu finanzieller Literacy, Finanzbildung. Vielleicht hat es aber auch irgendwas mit den Systemen oder den Genehmigungslimits zu tun. Also das muss man sich dann genau anschauen, ne, woran das liegt. Und im ja, wenn es nicht lösbar ist und keine Einsicht gibt, dann muss man auch eine solche Partnerschaft beenden. Und das ist dann ein eher rechtlicher Prozess auch, weil zugrunde liegen ja Kreditverträge, die werden von den Rechtsabteilungen ausgefertigt und das ist dann ein rechtlicher Prozess.
Ihr habt jetzt beide schon gesagt, es ist ein sehr aufwendiger Prozess, überhaupt die Partner zu prüfen und dann auch zu monitoren, also zu überwachen. Halten die sich an die vorgegebenen Kriterien und an die Rahmenrichtlinien? Und sowohl GLS als auch Eukocredit machen das ja schon seit rund 50 Jahren. Und so jetzt in der letzten Zeit wird der Markt ja so ein bisschen geflutet mit so nachhaltigen Geldanlagen, ne? Also man nennt das ja auch Green, also Greenwashing kennt man ja, man nennt das jetzt auch Impactwashing. Wie nehmt ihr das wahr und wie reagiert ihr darauf? Ne? Ist es ein Problem, dass es jetzt gerade die nachhaltigen Geldanlagen so aus dem Boden sprießen oder sagt ihr eigentlich gut, mehr davon?
Also eigentlich finde ich das gut, dass es da ein Bewusstsein für gibt, dass das Thema gesellschaftlich gesetzt wird. Schwierig finde ich, dass es so wenig einheitlich gibt bezüglich Standards und Messungen. Das ist, glaube ich, das Problem. Also was heißt denn nachhaltig und was ist genau nachhaltig? Und da gibt es mittlerweile einige gute Plattformen, also die Bundesinitiative für Impact Investing stellt ganz viel Infomaterial zur Verfügung, macht auch ganz viel Aufklärung, aber auch Forum nachhaltige Geldanlagen oder GIN, Global Impact Investing Network. Also da gibt es ganz, ganz viel an Infomaterial, also wo man sich auch als Verbraucherin gut informieren kann. Aber ich sehe das auch als Aufgabe der Anbieter selbst, also da möglichst transparent zu sein und wirklich zu berichten, wie sieht unsere Investitionsstrategie aus, welche Ziele verfolgen wir, wie und wie messen wir das?
Stimme ich dir total zu, Jessica. Auch für uns ist das natürlich problematisch oder wir sehen das total problematisch, dass im Prinzip jeder Akteur am Markt Impact als Begriff so auslegen kann, wie das ihm gerade passt. Und das führt ja dann auch dazu, dass man sich selbst beziehungsweise so die eigenen Geschäftsaktivitäten eigentlich in immer versucht, in ein besseres Licht zu rücken.
Was genau bedeutet denn für euch Impact Investing?
Genau, wir haben ja schon gerade gesagt, dass es keine einheitliche Definition gibt am Markt, gerade für den Begriff Impact Investing. Es ist aber ein Fakt, dass eigentlich alle unsere Handlungen und Investitionsentscheidungen eine gesellschaftliche Wirkung haben. Und genau für die GLS Investments ist Impact Investing, das sind dann Investitionen, die praktisch neben einer finanziellen Rendite auch einen positiven Beitrag zu sozialen und oder ökologischen Problemstellungen leisten wollen.
Für Eukocredit?
Ganz genauso. Eben die positive soziale und oder ökologische Veränderung, ne, ist das das oberste Ziel bei uns. Seit Gründung geht es bei uns um die Wirkung. Und ich möchte noch ergänzen, dass diese Wirkung eben beabsichtigt und messbar sein muss. Ich glaube, sagte ich vorhin schon mal, aber das macht ja auch Impact Investing aus. Also das finde ich immer wichtig, nochmal zu erwähnen, weil das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu vielen Anbietern am Markt. Also man kann ja sagen, dass man bestimmte Ziele verfolgt, aber man muss natürlich auch nachweisen können, wie man das tut und was am Ende bei rauskommt.
Super. Vielen Dank für euren Input. Wir sind fast schon am Ende angelangt. Üblicherweise haben wir immer eine kleine Verkostung mit eingebaut, mit Produkten, in denen Eukocredit-Finanzierung steckt. Und heute, weil es ist jetzt auch schon abends und ich glaube, ein Kaffee um die Uhrzeit ist nicht so förderlich. Ich habe uns belgische Pralinen mitgebracht. Genau.
Wow.
Und zwar von Bell und Bio. Und darin ist Kakao von unseren Partnerorganisationen Conacado und Norandino. Die Pralinen werden nach traditioneller Kunst eines belgischen Chocolatiers hergestellt. Und allgemein arbeiten die auch direkt mit den Produzenten zusammen, um faire Preise für den Kakao zu sichern. Könnt ihr einmal schauen, da haben wir ganz unterschiedliche Sorten. Es gibt hier Kokospraline, Mokka-Praline, Karamellpraline mit dunkler Füllung.
Ja, toll, danke.
Nusstrüffel, sehr gerne.
Wow.
Und ich habe gelernt, sehr gerne, Gianduja-Praline hat mir gar nichts gesagt. Ich habe gelernt, es ist dunkles Nougat. Dann könnt ihr bei der Verkostung schon mal überlegen, das ist meine Abschlussfrage an euch, was ihr euch denn für die Zukunft des Impact Investing wünscht.
Ich entscheide nach Aussehen.
Ja, das würde ich auch machen.
Das kann aber manchmal auch gefährlich sein.
Diesen kleinen Maulwurfhügel, Trüffelpraline aus dunkler Schokolade. Fein.
Ich glaube, die sind alle total lecker, oder?
Mhm. Katharina, hast du schon eine Antwort, was du dir für die Zukunft des Impact Investing wünschst?
Ja, ich habe eigentlich zwei Wünsche, wenn ich die sagen darf. Du hast zwar nur nach einem gefragt, aber sind so irgendwie zwei Sachen, die mich beschäftigen und die mir immer wieder begegnen und auch in den letzten Wochen begegnen sind, wo ich irgendwie so, ja, dann so denke, ach Mann, das muss ich doch mal ändern. Und das ist zum einen, dass ich mir wünsche, dass gerade wir auch hier in Deutschland das Potenzial des Unternehmertums im globalen Süden, insbesondere von Frauen, dass wir das erkennen, dass wir das realisieren und ja, da unsere Wahrnehmung, die ich an vielen Stellen noch wahrnehme, dass wir die ändern und dass die mehr der Realität entspricht und nicht mehr so dem veralteten Bild, was, glaube ich, in vielen Köpfen leider noch vorherrscht. Und mein zweiter Wunsch ist, dass wir beim Investieren unseres Geldes nicht nur auf die finanzielle Rendite schauen, was ja ein Element des Impact Investings zwar ist, aber dass wir eben vor allem auch darauf schauen, wo unser Geld eingesetzt wird. Also ich glaube, viele Menschen, die gucken so in ihr Online-Banking und das tue ich natürlich auch, und dann sieht man da eine Zahl. Und egal, ob das jetzt ein Girokonto ist oder ein Sparkonto oder eine Investition in Fonds zum Beispiel, man sieht da eine Zahl und macht sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das Geld in jeder Sekunde eingesetzt wird und eigentlich arbeitet. Und ich fände es total schön, wenn mehr Menschen sich das vor Augen führen und das realisieren und dann auch aktiver darüber nachdenken und sich aktiv dafür entscheiden, wo sie ihr Geld eingesetzt sehen möchten und was sie möchten, was ihr Geld eigentlich in der Zeit, wo es auf dem Konto liegt, tut.
Ja, Katharina, da merkt man, wie viel wir gemeinsam haben und dass wir in derselben Branche sind, weil ich teile deinen Wunsch genau so, dass mehr Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie ihr Geld anlegen. Also wir machen uns mittlerweile so viele Gedanken über nachhaltigen Konsum, dies, das, was wir einkaufen, welche Kleidung, welche Marken, was wir essen, Tofu und so weiter. Aber so wenig Gedanken darüber, was eigentlich unser Geld macht oder was wir mit dem Geld machen. Und das ist ja auch eine proaktive Entscheidung. Das ist auch eine Haltung, die da zum Ausdruck kommt. Und gerade in der Sparernation Deutschland, also wir haben ein Geldvermögen der privaten Haushalte von, haltet euch fest, 7.900 Milliarden Euro. Mhm. Das ist das 18-fache des aktuellen Bundeshaushalts. Das sind 446 Milliarden. Das ist so viel Geld. Ja, und das liegt, also ein Teil ist vielleicht auch schon nachhaltig investiert, aber ein Großteil halt nicht. Und wenn man nur einen kleinen Anteil, 1%, 10%, was auch immer man gerade nicht aktiv braucht, nachhaltig, wirkungsorientiert anlegt, das kann so einen Unterschied machen für so viele Menschen. Das wäre mein Wunsch.
Das ist auch gleichzeitig eine Handlungsaufforderung, würde ich sagen, an alle, die eben zuhören, nochmal zu reflektieren. Was macht mein Geld? Und dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart und für eure Zeit. In der nächsten Folge wird Karin moderieren und die gibt euch einen Einblick in die Eukocredit-Journey in Peru, bei der sie dabei war. Und die Folge wird auf Englisch sein. Und dann danke ich euch beiden nochmal herzlich fürs Dasein und allen anderen fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, ja, dass wir hier sein durften.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.